Ja, gleich.
Ah, perfekt. So, jetzt muss nur noch das Ding hier einmal durchstecken. So, dann müsste das jetzt ungefähr da stehen bleiben, wo das Mikro ist. Und ich glaube, es ist ganz gut vom Ton. So. So, wenn ich am Morgen in die Arbeit gehe, dann packe ich erstmal mein Mittagessen, das ich hier in so einer kleinen Box habe, in den Kühlschrank und dann strecke ich in jedes Büro mal meinen Kopf rein und sage Guten Morgen. Und manchmal gibt es ja auch ein Gespräch und so war es am Freitag, da bin ich dann in dem einen Büro, wo ich drin war, sitzen zwei Arbeitskollegen und der eine, der war jetzt nur für die eine Woche da, weil der eigentlich in Köln arbeitet und war jetzt aber für eine Woche da, um ein paar Kollegen zu unterstützen. Und mit dem sind wir dann ins Gespräch gekommen, weil ich noch gefragt habe, und was hast du gestern Abend so gemacht? Ja, und dann hat er erzählt, er war in einer Ballettschule. Ich wusste schon, dass er Ballett macht. Und er hat gesagt, er hat jetzt wieder eine Schule ausprobiert in Augsburg und die hat ihm sehr gut gefallen. Die waren schon recht gut, ein guter Lehrer. Und ich weiß auch, dass er Ballett macht für Tango, weil er auch Tango tanzt und das ergänzt sich anscheinend ganz gut. Und ich weiß auch, dass in Köln, wo er wohnt, dass er da, das hat er dann auch erzählt, dass er da fast also mehrmals die Woche, dreimal in der Woche irgendwie Ballett tanzt. Und er gibt auch selber Tango-Unterricht. Und ist da ziemlich aktiv. Und er sagt, er hat 16 Stunden Tag oder so. Also ist er auch nach der Arbeit fast jeden Tag da noch einige Stunden am Abend beschäftigt. Und auch am Wochenende hat er mir schon mal erzählt, dass er da ziemlich aktiv ist und also da sich da voll reinhängt und wenig Freizeit zu haben scheint. Und als wir da so im Gespräch waren, ist mir das so ganz klar geworden, dass er so richtig Leidenschaft dafür hat. Und das hat er auch so gesagt, dass ihm das wirklich was gibt. Das gibt ihm so eine Balance zur Arbeit, zu dieser Bewegung und so. Das gibt ihm so viel, dass er sogar gesagt hat, ja, er kann sich irgendwie gar nicht vorstellen, dass das jetzt nicht mehr da wäre. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wenn der investiert so viel Zeit da rein, wie ist es bei mir im Glauben? Brenne ich so für Jesus, wie der für Tanzen sich einsetzt? Und ich möchte euch jetzt gar nicht in die Situation bringen, dass ihr denkt, okay, ich muss jetzt mehr tun, sondern möchte ich einfach nur quasi mal anstacheln, dass ihr einfach reflektiert und schaut, wie das bei euch ist. Gar nicht werten, sondern einfach mal schauen, überlegt mal, wie verbringt ihr eure Freizeit, was tut ihr, das, was ihr macht, wofür ist das? Und dann ist unser Gespräch noch weitergegangen und wir sind dann ins Internet gegangen, haben geschaut auf seiner Homepage von seiner eigenen Ballettschule, Tango-Schule, sorry. Und er hat uns dann Bilder gezeigt von Auftritten, die er hatte. Und er hat erzählt, dass er da selber mal so einen Auftritt geschrieben hat und da hatten die ein Jahr Vorbereitungszeit, auch dann noch mit Musikern, auch mit ziemlich guten anscheinend. Und die hatten dann in Wien eine Aufführung, da hat er dann Bilder hergezeigt und das sah richtig toll aus. Und dann hat er auch noch Bilder gezeigt, wo sie selber dann mal Tango-Unterricht hatten. Und dann hat die Arbeitskollegin gesagt, ja wie, Unterricht nimmst du dann aber auch noch? Arbeitest du nebenbei überhaupt noch? Und dann hat er gesagt, ja du, also auch Profis müssen immer noch lernen und am Ball bleiben. Und dann habe ich wieder nachgedacht, wow, der scheint jetzt richtig gut zu sein. Und er sagt selber, es ist notwendig, er muss sich immer noch weiterentwickeln, sonst funktioniert das irgendwie nicht so, sonst lebt es nicht richtig. Wenn er nicht selber sich noch darauf ausrichtet, dazu zu lernen, obwohl er schon ein relativ hohes Niveau hat, dann läuft es nicht. Ich habe mir gedacht, Mensch, im Glauben, in Nachfolge von Jesus, Muss ich als Profi da dranbleiben? Bin ich Profi im Glauben? Und wie sehr liegt es mir am Herzen, egal da, wo ich stehe in meinem Glaubensprozess, den nächsten Schritt zu tun. Das soll die Einleitung sein zu dem Thema. Und ich habe mir gedacht, es einfach auch nochmal in den Titusbrief reinzuschauen, sozusagen als Nacharbeit von der Gemeindefreizeit. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann könnt ihr schon mal den Titusbrief suchen. Den finde ich immer nicht so leicht. Dann hilft es gerade dem Übersetzer dann noch für später gleich. Dann, Thomas, kannst du die erste Folie wieder einblenden? Ich habe nämlich in der letzten Woche den Titusbrief durchgelesen und ich habe da ein paar Fragen, die ihr jetzt da seht, die habe ich mal so mitbekommen und die helfen mir, einen Bibeltext mit System durchzuarbeiten. Und meine Erfahrung zeigt mir, dass ich da auch ganz super und einfach Themen für Jugend oder andere Sachen, Andachten oder auch Predigten sich daraus ergeben. Das sind Fragen wie, mit welcher Absicht hat der Autor den Text geschrieben? Welchen Umständen heraus? Was ist die Kernaussage? Oder was steht explizit über Gottes Charakter drin? Und was ich auch ganz super finde, eine der weiteren unteren Fragen, wie hilft mir der Text zu verstehen, wie Jesus Christus unser Retter und unser Herr geworden ist? Und mit den Fragen bin ich den Titusbrief durchgegangen und da ist mir dann was aufgefallen. Und dann und da werde ich jetzt einige Verse vorlesen, die seht ihr auch auf der nächsten Folie dann. Und da schlage ich jetzt auf Titus. Kapitel 1, 5, Verse 15 bis 16. Genau, schon da. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und den Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Dann Kapitel 2, Vers 14. Der hat sich selbst für uns gegeben, Jesus Christus, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, eifrig in guten Werken. Kapitel 3, Vers 1. Erinnere sie, Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten zu jedem guten Werk, bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Dann 3, Vers 8. Das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Und dann am Ende, Vers 14, lass aber auch die unseren lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse um gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar seien. Was fällt euch auf? Genau, danke. Thomas, wenn du noch einmal weiterklickst, ich habe es nochmal markiert, die guten Werke. Und ich habe dann ein Prinzip daraus gesehen, was ich denke, da steckt eine tiefere Wahrheit drinnen. Und wenn du, Thomas, nochmal weiterklickst, nenne ich das Prinzip, um das es dann heute gehen soll, dass wir durch Gottes Geist befähigt sind zu guten Werken. Und das fordert jetzt unser Vertrauen heraus in unseren Gehorsam. Und um das werden wir jetzt uns noch weiter Gedanken machen. Ich habe mir noch überlegt, welche Personen werden in diesen Versen angesprochen. Im ersten Vers werden Ungläubige erwähnt, in den anderen geht es dann immer um die Gläubigen und um Jesus. Dann habe ich mir angeschaut, was denn im Griechischen, was das Wort, das dafür Werk und für gut steht, was das für Bedeutung hat. Und das griechische Wort für Werk ist Ergon und es hat drei Aspekte. Der erste ist einmal, ein Gewerbe zu tätigen, ein Handwerk, die Arbeit, die man verrichtet, um Geld zu tun oder zu verdienen. Und der zweite Aspekt ist jedes Produkt, das durch manuelle Arbeit geschaffen wird, auch künstlerische Tätigkeiten oder geistige Arbeit. Und der dritte Aspekt sind Handlungen und irgendwas, was ich tue. Und da würde ich auch das mit einschließen, was wir so sprechen. Das griechische Wort für gut ist Agathos. Und das hat, das kann man so erklären, das meint von gutem Zustand oder von guter Natur oder nützlich, etwas Nützliches, etwas Gutes, Wohlgefälliges, etwas, das Zustimmung verdient, etwas Glückliches, etwas Fröhliches. Kann auch was Exzellentes sein oder Bemerkenswertes oder was Ehrenhaftes. Das ist also diese guten Werke. Etwas, das ich tue, was ich rede oder mit meinen Händen mache, was ich handle. Und es hat eine gute Natur. Das ist irgendwas glücklich Stimmendes. Das ist bemerkenswert. Das ist positiv. Hat eine gute Natur, guten Charakter. Und in den Versen tauchen im Zusammenhang mit den guten Werken auch ist auf, dass man bereit dazu sein soll und sich darum bemühen soll. Und da möchte ich jetzt noch in den Folgenden darauf eingehen. Ich habe schon gesagt, also die Werke, das ist was Praktisches. Es ist nicht nur was Theoretisches, ein Gedanke, der in meinem Kopf drin bleibt. Ein Gedanke, der sich ausbreitet, der sich in Tat umsetzt, was das sich realisiert. Und das ist eben die Folge. Ich treffe mehr oder weniger bewusst oder unterbewusst eine Entscheidung und daraus handle ich dann. Und da ist, schätze ich, von zentraler Rolle unser Wille, unsere Einstellung, die Überzeugungen, die wir haben. So werden wir erzogen. Die kriegen wir in der Gesellschaft mit. Hängt mit der Kultur des Landes zusammen. Und das, was wir so denken, unser Denkmuster, unsere Wertvorstellungen, das spiegelt sich dann irgendwie in dem, was wir tun, in unserem Lebensstil wieder. Und der Paulus schreibt an den Titus auch über seine Denkweise. Und ich werde das vorlesen und denkt drüber nach, inwieweit es auf euch zutrifft. Und zwar lese ich der Titus, Kapitel 3, Verse 3 bis 7. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung und die Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Gestehst du ein, dass du mal abgewandt von Gott gewesen bist? Erkennst du es an, dass die Trennung von Gott eine gerechte Konsequenz davon ist? Bist du dir bewusst, dass die Beziehung zu Gott geistliches und ewiges Leben ist. Und die Trennung von Gott eine Trennung vom geistlichen Leben bedeutet. Wenn wir daran glauben, dass Jesus diese geistliche Trennung auf sich genommen hat, als er am Kreuz gestorben ist, wo er die Strafe, die wir verdient haben, an unserer Stelle bezahlt hat und vollbracht hat, dann reinigt uns das von unseren Fehlern, von unserer Sündhaftigkeit. Und das macht uns bereit, das befähigt uns, wir werden fähig für die Beziehung wieder mit Gott. Aber Jesus ist nicht nur gestorben, sondern auch wieder auferstanden. Und diese Auferstehung zu neuem Leben, das ist auf uns übertragen, der Schritt, wenn der Heilige Geist uns erfüllt. Dann bekommen wir Leben in uns. Wir werden lebendig. Zuerst werden wir bereit gemacht durch die Vergebung der Schuld und dann werden wir lebendig durch den Heiligen Geist, der uns erfüllt. Und dieser Geist, diese Erfüllung durch Gottes Geist, das macht den Unterschied. Durch seine Gegenwart in uns haben wir die Bereitschaft, den Willen in uns zu diesen guten Werken. Und auch das Vollbringen hängt da voll mit dran. Und dazu passt der Bibelvers Philipper 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt. Sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Und doch denke ich, dass wir das unterbrechen können. Weil Gott sich uns nicht aufzwingt. Wenn wir den Heiligen Geist bekommen, dann haben wir das Wollen in uns und auch das Vollbringen steht schon bereit, aber wenn wir zögern, aus welchem Grund auch immer, dann halten wir Gott auf, weil sich Gott uns nicht aufzwingt. Er tut es, indem wir ihm zustimmen. Und ich glaube, dass die Kreter, an die Paulus den Titus da geschickt hat, dass die an diesem Knackpunkt gerade hängen, Gott wirken zu lassen. Und diesen Konflikt jetzt, warum das nicht klappt, da ist ja irgendwas spricht dagegen. Also Gott ist in uns, er möchte das tun. Aber da ist auch noch eine andere Seite, ein anderer Geist in uns, der da dagegen wirkt. Und das lesen wir in Römer 8, Vers 7. Denn die Gesinnung des Fleisches ist tot. Also unsere menschliche Natur, diese so menschliche Denkweise. Die Gesinnung des Geistes, also Gottes Art und Weise, Gottes Denkweise, ist Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Also da wird es erwähnt, sodass diese zwei Gesinnungen, die widerstreben sich. Das geht, die eine geht in die Richtung und die andere in die andere Richtung. Und im Kapitel davor, Römer 7, Vers 18, schreibt Paulus über sich selber. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, das Gute also nach Gottes Charakter, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, also das der menschlichen Natur. Vom Denken her ist uns alles klar, was gut ist. Jeder weiß irgendwo, was gut und anständig ist und positiv und was man nicht macht, was eigentlich verkehrt ist. Das weiß man. Und doch tun wir gerade so oft das. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe ich nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. In uns ist also dieser Kampf von unserer menschlichen Natur und Gottes Geist. Und die Frage ist, von was lassen wir uns leiten? Und da will ich euch ermutigen und schließe mich da voll mit ein und auch ermahnen. Höre nicht auf deine menschliche Natur. Die will dich nämlich nur ins Unglück stürzen. Die enttäuscht, die betrügt mich und andere, die verwirrt mich und hat keine positiven Auswirkungen. Galater 5, 22 bis 26. Höre auf Gottes Geist. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Wenn wir das also ausüben, fallen wir nicht ins Unrecht. Die aber den Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn ich zu Jesus gehöre, dann höre ich nicht mehr auf diese alte Natur. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Also wir leben durch Gottes Geist und deswegen sollen wir auch in ihm wandeln. Wandeln ist nicht nur eine Tat, nicht nur an einem Zeitpunkt. Am Sonntag, vielleicht am Morgen im Gottesdienst, dass wir da einander respektieren und zuvorkommen sind. Das ist ein Lebensstil. Ein roter Faden durch unser Leben. Und aus diesem Geist, aus diesem Wandeln, das ist gleichbedeutend mit diesen guten Werken. Das ist so dieses Prinzip. Gottes Geist befähigt uns, was wir nicht könnten, diese guten Werke zu tun, praktisch tätig zu werden. Und diese Tätigkeiten, die haben dann eine gute Natur. Aber das passiert noch nicht automatisch dann. Da muss ich noch Ja sagen dazu. Und das erfordert Selbstüberwindung. Dass wenn nämlich die alte Natur sich erregt in mir und angereizt wird, dass ich sage, nein, nicht mehr mit mir. Warum ist es wichtig im Hinblick auf Gott? Ich sehe darin ganz klar, dass es Gottes Gegenwart erfordert. Ohne Gott geht's nicht. Gott selbst ist da am Wirken. Das bin nicht ich, sondern Gott wirkt. Auf seine Art und Weise. Und es bedeutet nicht, dass wir einen Auftrag bekommen, so, Markus, sei zuvorkommend deiner Familie gegenüber, oder Silke, scheiß nicht mit dem Geld, und dann sehen wir uns in einer Woche und dann frage ich euch mal, wie es euch gegangen ist. So läuft es nicht. Sondern Gott erfüllt uns und tut es dann. Er ist es, der wirkt. Das hat nichts mehr mit meinem Tun zu tun. Es ist auch nicht so, dass ich gewisse Fähigkeiten mitbringe. Zum Beispiel hier sitzen Musiker, die haben irgendwie so ein musikalisches Geschick, ein Talent bis zu einer gewissen Ausprägung und alles, wo sie dann nicht mehr weiterkommen, da springt dann Gott ein. Also quasi ich versuche, so viel Gewichte zu stemmen wie möglich, gerade so, dass ich es noch halten kann und das, was dann noch fehlt, hebt dann noch Gott so an. So ist es auch nicht. Es ist zu 100% Gott und zu 0% bin es ich. Es ist nur meine Zustimmung, dass ich mal Ja sage, dass Gott in Bewegung kommt. Warum ist es bedeutend im Hinblick auf uns? Das ist auch schon klar geworden. Dass es eben nicht ich bin, der die Taten vollbringt. Auch nicht zu einem Tausendstel. Und ich sehe da, für mich ist es Grundlage für Vertrauen und Zuversicht. Weil ich weiß, wenn Gott mit mir was machen will, dann kann ich das, wenn ich Ja sage, nicht zum Scheitern bringen lassen. Das ist mal vorausgesetzt. Aber dann wird es geschehen. Gott wird es tun, weil er allmächtig ist. Aber dieses Ja sagen eben, das fordert mich auch zum Gehorsam raus, dass ich das tue. Und es ist ja nicht immer das Angenehmste, dann Ja zu sagen, sondern es ist ja immer dann vielleicht mal unangenehm. Vielleicht komme ich mal in Situationen, wo ich mich nicht wohlfühle. Und da muss ich dann sagen, da muss ich darauf reagieren, da muss ich auf Gott reagieren. Weil wenn ich da ungehorsam bin, wenn ich zögere, dann hindert es Gott. Nicht, weil er nicht mehr möglich wäre, das trotzdem zu tun, sondern weil er sich dafür entscheidet, dass er auf unsere Zustimmung wartet. Er zwingt sich uns nicht auf. Gott akzeptiert es, wenn wir Nein zu ihm sagen. Und wenn es nur ein Zögern ist. Ich sehe ganz deutlich, es führt uns darauf hin, dass wir uns abhängig machen von Gott. In Abhängigkeit von ihm leben. Nicht mehr aus uns heraus, nicht mehr, dass wir uns nicht mehr beschränken lassen, auch in unserer Denkweise gerade, von unseren Macken, wo wir nicht perfekt sind. Wenn wir mal vielleicht versagen, dass wir unser Zuvorkommen in unserer Familie sind, gegenüber unserer Familie reagieren. Dass wir uns davon nicht mehr beeinflussen lassen. Sondern dass wir einfach sagen, Gott, so wie du machen möchtest, so tu's. Und dieses Prinzip, das sehe ich auch in anderen Bibelstellen. Da möchte ich noch zwei eingehen. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat uns dafür gedacht, zu diesen guten Werken, dass wir die tun. Und in Hebräer 10, Vers 19, da geht es darum, dass Jesus unsere Schuld vollständig bezahlt hat. Er hat sie beglichen. Und dadurch ist der Weg frei für uns, eine Beziehung zu Gott zu haben. Und das fordert uns auf, diesen Weg einzuschlagen, den zu gehen, und zwar mit Gewissheit und Zuversicht, durch den Glauben und im Glauben das Geschenk der Rettung anzunehmen. Und dann werden wir in dieser Bibelstelle noch aufgefordert, dass wir aufeinander achten haben, dass wir uns ermutigen und anreizen zu lieben und zu guten Werken. Und dann möchte ich noch kurz ansprechen, wie es uns hilft, zu verstehen, wie Jesus unser Retter und unser Herr geworden ist und was das bedeutet. Nur Jesus Christus ist in der Lage, ein Opfer zu bringen, das die Schuld, die wir produziert haben, sag ich mal, dass das ausgleicht. Und durch den Glauben daran sind wir freigemacht von der Kontrolle des Bösen. Diese menschliche Denkweise, die ist uns so aufgezwungen, da kommen wir nicht raus. Wir brauchen da jemanden, der uns frei macht. Und das ist Jesus. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Der schenkt Veränderung. Und das kommt, wenn wir Jesus als unseren Retter anerkennen und uns dann nach ihm richten. Er möchte uns unterrichten, er möchte uns leiten. Was macht also den Unterschied, wenn wir Jesus erlauben, an unserer Stelle zu wirken? Einmal, indem wir ihm erlauben, dass er unsere Schuld bezahlt, und dann, dass wir Ja sagen, dass wir reagieren auf ihn, wenn er wirkt. Und das werden wir merken, wenn wir mit offenen Augen durch die Ohren gehen, durch die Welt laufen, dann werden wir es definitiv merken, wenn Gott in uns wirken möchte und durch uns wirken möchte. Und wenn wir da reagieren und sagen, ja, dann wirkt Gott an unserer Stelle. Und das ist das christliche Leben, nach meiner Überzeugung. Ja zu sagen und hören, wachsam zu sein, wie wir es heute auch schon gehört haben. Und da möchte ich nochmal zurückzukommen auf die Einleitung, auf meinen Arbeitskollegen, den André, der so viel Tango tanzt und sagt, selbst ich als guter Tänzer, der viel übt, viel Erfahrung hat und ein hohes Niveau schon hat, ich muss dranbleiben, ich muss dazulernen, sonst funktioniert es nicht. Und genauso müssen wir in diesem Wandel, in guten Werken, dranbleiben, ausgerichtet sein. In der Bibel lesen, täglich, am besten in der Früh, nach meiner Erfahrung ist das Beste, weil das uns schon für den Tag vorbereitet ist, bringt mich in eine ganz andere Verfassung, in den Tag, durch den Tag zu gehen. Und hören, beten, auch für andere. Und so werden wir in unserer Denkweise uns auf Jesus ausrichten. Egal, ob du Jesus gestern als deinen Retter angenommen hast oder schon 40 Jahre irgendwo in der Mission bist, jeder von uns muss dranbleiben. Wie können wir das machen? Da habe ich jetzt am Schluss noch eine kleine Übung vorbereitet. Und zwar vor 2 Wochen, glaube ich, war das. Da habe ich mit euch schon mal einen Bibelvers versucht auswendig zu lernen, weil waren die Kinder noch da. Und ich dachte, den wiederholen wir einfach nochmal. Thomas, nächste Folie. Römer 6, 10 bis 11. Ich glaube, der fasst es nämlich ziemlich gut zusammen. Deswegen lasst uns den jetzt zusammen nochmal auswendig lernen und lasst uns den Heiligen Geist uns immer wieder daran erinnern, dass uns das in den Sinn kommt. Dass wir das nicht aus dem Kopf verlieren. Weil wenn wir in die Arbeit gehen, dann schwirrt uns so viel durch den Kopf, so viele Probleme, um die wir uns kümmern müssen. Da ist was. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Sonst ist es weg. Okay, wir machen das so wie vor 2 Wochen. Wir lesen den ein paar Mal zusammen durch, um das wieder aufzufrischen. Und dann auf den darauffolgenden Folien, da werden dann ein paar Wörter plötzlich ausgelöscht. Und wir lesen einfach drüber, weil wir es dann noch im Kopf haben. Okay, lass uns das zusammen lesen. 3, 4. Denn was er gestorben ist, ist der ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber leben in Christus Jesus. Und da kommt es vor, was wir schon in der einen Bibelstelle gelesen haben. Die an Jesus glauben, die haben diese alte Natur gekreuzigt. Das ist so, wie wo Jesus gestorben ist. Er ist gestorben für die Sünde. Das ist so, wie wenn wir durchs Leben gehen und diese Natur regt sich, dieser Hass kommt mal auf, dieser Neid. Dann können wir sagen, nein, Nein, ich will das nicht mehr, weil ich weiß, es ist schlecht. Und so ist Jesus, ist für die Sünde gestorben und dann lebt er zu Gott. Er reagiert jetzt auf Gott. Und so können wir auch auf Gott reagieren, weil er in uns ist durch seinen Geist. Und wir werden aufgefordert, haltet euch der Sünde für tot. Geht nicht mehr drauf ein, es schadet dir und deinem Nächsten. Sondern sei lebendig in Gott, in Christus, weil er in uns lebt. Das bedeuten diese Verse. Und es ist gut, wenn wir die auswendig im Kopf haben und auch darüber immer wieder nachdenken. Vielleicht, wenn es nur auf dem Radlweg zur Arbeit ist. Okay, lass uns es nochmal lesen. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Und nochmal. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So, probieren wir es aus. Nächste Folie mit ein paar weniger Wörtern. Mal schauen, wie weit wir kommen. Denn was er der Sünde ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Das war richtig gut. Mich hat es fast beim ersten Wort umgehauen. Okay, dann gleich die nächste Folie. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Ich glaube, eine Folie gibt es noch. Zwei noch, okay. Dann vorletzte Folie. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, aber lebend in Christus Jesus. Das klappt ja super. Dann noch die letzte Folie. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber leben in Christus Jesus. Amen. Check. Jetzt müssen wir es nur noch in die Tat umsetzen. Jesus, danke. Danke, dass du für Sünde gestorben bist.